Die Lehrperson kann letztendlich ihre Beurteilung nicht einfach an eine Maschine delegieren.
Algorithmus im Klassenzimmer. Welchen Platz hat künstliche Intelligenz in der Bildung? Ich bin Nico Leuberger und in dieser Miniserie vom Polit-Talk Digitales Zürich habe ich diese Frage schon an eine Schulleiterin gestellt, einem Direktor vom Schulamt von der Stadt Zürich und einem Softwareanbieter. Die drei Einzugsgespräche findet ihr in den letzten drei Episoden, aber jetzt lassen wir die drei aufeinandertreffen. An einem Live-Event vor Publikum bei der Digital Society Initiative an der Uni Zürich hat es eine Podiumsdiskussion gegeben. Und dir gehört sie in voller Länge. Viel Vergnügen!
Guten Abend miteinander. Ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen zur 11. Ausgabe vom E-Zürich Polit-Talk, Digitales Zürich. Wir sind bei der Standortförderung im Amt für Wirtschaft und Arbeit und betreuen das E-Zürich-Kooperationsnetzwerk. Wir koordinieren das zusammen mit der Stadt Zürich. Das ist ein Netzwerk, wo rund 15 Organisationen im Steuerungsgremium drin sind und wir miteinander uns darum bemühen, dass der ICT-Standort Zürich gestärkt ist und weitere Aktivitäten anstehen, die dann wirklich auch den Nachwuchs mobilisieren und den Standort stärken. Wir haben zwei Schwerpunktaktivitäten. Zum einen ist es der Polit-Tag, den wir jetzt ja bereits schon seit etwa 5 Jahren durchführen. Und die Informatik-Tag, den wir auch nächstes Jahr Ende März wieder durchführen werden. Und die 11. Ausgabe vom Polit-Tag, die ist dem Thema Künstliche Intelligenz gewidmet. Die Künstliche Intelligenz, das ist das Thema, das uns eigentlich alle in vielen Anwendungen eigentlich schon heute im Alltag begegnet, ob wir so uns bewusst sind oder nicht. Sei es jetzt beim Autonavigieren, beim Musik streamen, bei Sprachübersetzungen. Ganz vielfältige Anwendungen sind eigentlich sehr viele Chancen, die damit verbunden sind. Sie entlasten uns ja im Alltag. Aber es gibt sicher auch Fragen, die es rundum auch zu regeln und zu klären gibt, sodass wir eigentlich mit der künstlichen Intelligenz sinnvoll und geschützt umgehen können und auch die Chancen nutzen, die sich bieten. Bildung ist sicher ganz ein wichtiger Bereich, wo die künstliche Intelligenz auch hineinspielt. Es gibt bereits heute schon Anwendungen. Wir haben eine heute vor Ort mit dem Steve Hinze und seinem Team, wo sie schon mal anschauen haben können oder mal testen können. Er wird nachher auf dem Panel sein. Es freut mich sehr, dass wir ein spannendes Panel zusammenstellen können. Wir haben mit Nico Leuenberger, einem Moderator, der jetzt neu einmal bei uns im Einsatz ist. Er hat im Vorfeld Interviews mit allen Beteiligten geführt. Und die haben in dem Sinne eine Einstimmung geben können auf das Thema. An dieser Stelle einfach ganz herzliches Dankeschön an die DSI, dass wir hier in diesen Räumlichkeiten Gastrecht nutzen dürfen und dass die DSI auch Mitgastgeber ist von unserer Veranstaltung. Jetzt würde ich gerne einen Moderator übergeben und einen aufschlussreichen Abend wünschen.
Ja, guten Nachmittag, Abend miteinander. Algorithmus im Klassenzimmer ist der Titel von dieser Veranstaltung und da haben wir ja im Vorfeld schon so ein paar Fragen mal in die Luft geworfen. So, welchen Platz hätte die KI in der Bildung? Wie kann KI natürlich Lehrpersonen unterstützen? Wie kann sie für die Schülerinnen und Schüler da sein? Schaffen wir es so, irgendwie den Unterricht wirklich individueller zu machen, auf eine sinnvolle Art und Weise? Was macht das mit den Chancen von jeder Schülerin und jedem Schüler? Und diesen Fragen wollen wir heute nachgehen. Wir haben nachher ein Panel. Das Diskussionspanel mit der Schulleiterin, mit dem Schuldirektor und mit einem Softwareanbieter. Aber bevor es soweit ist, möchte ich noch schnell das Wort unserem Gastgeber geben. Er ist Direktor von der Digital Society Initiative, Professor für Informatik und forscht an einem Nationalfondsprogramm, wo auch die Digitalisierung in der Bildung erforscht, der Avi Bernstein.
Grüezi miteinander, sehr geehrte Damen und Herren. Es freut mich sehr, Sie hier die Digital Society-Initiative von der Uni Zürich begrüßen zu dürfen. Für die, die uns nicht kennen, wir sind ein Forschungs- und Lehrcluster, wo 550 Forschende daran beteiligt sind, 180 Professoren und Professoren. Das ist etwa ein Drittel von der Universität, die hier ein Digitalisierungsprojekt schafft, und zwar auf der Spannbreite von digitaler Religion, also theologische Fakultät, bis zu Tierwohl, wo wir anschauen, wo es also in der veterinärmedizinischen Fakultät geht. Also wir haben Leute aus dem gesamten Bereich. Und da sind sie sozusagen in unserem Zentrum oder Digital Society Initiative selber. Wir haben da nebenzu Coworking Spaces, wo die Leute aus allen Fakultäten sich treffen und zusammenarbeiten. Der Auftrag, den ich heute bekommen habe, ist, Ihnen etwas zu erzählen über KI und Sie innerhalb von 10 Minuten zu KI-Spezialistinnen und Spezialisten zu machen. Ich werde das nicht schaffen, deshalb nehme ich den Auftrag schon gar nicht entgegen, sondern ich möchte Ihnen gerne etwas erzählen zu KI in der Bildung und was für Leitfragen man sich allenfalls überlegen sollte, mit dem Zusammenhang für einen wichtig sind. Lassen Sie mich einmal einsteigen. Wir sind wieder so weit. Jeder Donnerstag zwischen 10 und 12 sieht es bei mir im Hörsaal etwa so aus. Es sind 480 Studierende, die in diesem Hörsaal sitzen. Es sind insgesamt 800 Studentinnen und Studenten. Die Hälfte ist noch in einem anderen Hörsaal. Und noch viele, viele sind irgendwie online und schauen dieser Vorlesung zu. Und was heutzutage passiert, wenn die Studentinnen und Studenten, aber wahrscheinlich auch Schülerinnen und Schüler, mit uns zusammenarbeiten, mit uns interagieren, sie gehen online auf irgendwelche Lernsysteme oder sie machen das über Zoom etc., das haben wir jetzt im Lockdown erklärt. Und was da dabei passiert, ist, sie hinterlassen Daten und Datenspuren. Und diese Datenspuren, die können wir einsetzen, die können wir verwenden, die können wir in unserem Einsatz irgendwie anwenden. Da können wir zum Beispiel die Studentin oben, der Student unten sehen wir, die erste, die schaut jetzt die Seite zuerst an, tut die Übung zuerst lösen, macht das besser oder nicht. Der Herr da unten schaut sich zuerst das Lernvideo an, etc. etc. Also die Lernspuren, die werden dahinter lassen. Die Frage ist, was können wir jetzt mit dem machen? Und das setzt genau die künstliche Intelligenz ein. Man kann jetzt mit diesen Daten gescheites Zeugs machen. Und was das gescheite Zeugs ist, das tue ich jetzt einfach nur umreissen kurz. Genau sehen Sie, haben wir ja jemanden da, eine Firma, die ein Tool anbietet. Können Sie das genau anschauen, was die Firma zum Beispiel machen mit diesen Daten. Wir haben da Lerninhalte und Übungen, die man automatisch erstellen kann, zum Beispiel. Man kann die Daten brauchen, um aufgrund von der persönlichen Eigenschaft oder vom persönlichen Verhalten Übungen zusammenstellen oder Lernpfad durch die Inhalte durch. Man kann Prüfungen optimieren, man kann die Übungen optimieren und natürlich kann man sowohl die Lernenden wie auch die Lehrenden beurteilen. Das darf man nie vergessen. Man kann beide Seiten beurteilen. Das machen die Studentinnen und Studenten ganz, ganz fleissig. Gehen sie auf Jodel, schauen sie nach, was die über mich meinen. Da werden sie viele, viele Meinungen aus dem gesamten Spektrum hören, was die von mir meinen. Okay. Jetzt die erste Frage, die immer auftaucht, die man immer bekommt, wie sieht es denn aus mit der Privatsphäre? Und das ist genau eine gute Frage, die man sich stellen kann. Wie sieht es denn aus mit dieser Privatsphäre? Etwas, was wir heute einsetzen oder wir empfehlen, was man braucht, ist, dass wenn man so Daten hat, zum Beispiel, wann schauen sich die Studierenden die Filme an? Oder? Das können wir anschauen. Wir nehmen die Vorlesungen auf, meine 900 Studentinnen und Studenten, und dann sehen wir, wann schauen sie sich die Filme an, über das Semester, und wann schauen sie sich vor allem wieder an. Das ist relativ straightforward, oder? Die Filme werden kurz vor der Prüfung nochmal angeschaut. Und vor allem, es ist no rocket science there. Aber da könnte man auch zum Beispiel nachschauen, ja, welche Studenten, die erst frisch an der Uni sind, schauen sich wann welchen Filmausschnitt an, etc., etc., etc. Und was schaut sich der Peter Müller und Heidi Lehmeyer an, oder? Und das ist dann ein Problem, oder? Und was wir jetzt in der KI häufig einsetzen, sind Verfahren, wo zum Beispiel so eine Kurve von wann, wie viele Leute schauen sich was an, die eine gewisse Eigenschaft haben, die nimmt sie und tut sie verfälschen. Also wir tun jetzt da die orangen Punkte nehmen und dann sagen, anstatt dass das System mir die eigentlichen Daten zurückgibt, tun wir die verfälschen. Und das wird so verfälscht, dass man nichts mehr kann auf die einzelne Person Rückschluss ziehen. Jetzt, wenn man das macht, jetzt kommt die erste Frage, was ich merke, wenn es um KI geht. Ja, ich kann die Privatsphäre der Leute schon wahren. Das ist überhaupt kein Problem technisch. Aber dann wird ich weniger genau. Und wenn ich weniger genau wird, dann gebe ich schlechtere Vorschläge. Und das ist jetzt die erste Abwägungsfrage, wo Sie sich überlegen müssen, wenn ich eine KI einsetze, wie viel Privatsphäre bin ich bereit aufzugeben für Genauigkeit und wie viel Genauigkeit muss ich haben und muss dafür eine gewisse Privatsphäre aufgeben. Das ist die erste Frage, die Sie sich stellen müssen. Machen wir weiter. Die meisten von diesen Verfahren basieren auf Statistik und wenn Sie sich erinnern mögen, etwas, was Sie sich vielleicht nicht mehr daran erinnern wollen, Statistik, oder? Da hat es zwei so Kurven, diejenigen, die es falsch beantwortet haben, die es richtig beantwortet haben und da muss man irgendwie entscheiden, wo tut man abschneiden und wenn man das da irgendwo hinlegt, dann gibt es da die, die richtig beantwortet haben, wo man aber als falsch klassifiziert und umgekehrt, dass man hat einen Typ 1 oder Typ 2 Fehler, Alpha, Beta Fehler. Und wenn Sie sich nicht mehr an die Statistik erinnern wollen, dann vergessen Sie es wieder. Also das heisst, Statistik macht immer Fehler. Und KI macht immer Fehler. Das ist einfach so. Wir können die nie ganz ausschliessen, die Fehlerrate. Das heisst, wir müssen irgendwie mit Systemen umgehen, wo wie genau muss denn die KI sein? Und in vielen Fällen macht das gar nichts. Ich mache auch Fehler in der Vorlesung. Ich erzähle immer wieder mal etwas, was falsch ist. Aber das ist dann nicht so schlimm. Dann gehe ich nächste Woche in die Vorlesung und sage, liebe Leute, ich bin auf dem Holzweg gewesen. Dann lachen alle, finden das toll. Oh, der Bernstein ist wieder auf dem Holzweg gewesen, oder? Und dann ist dann das auf Jodel und dann hat sich dann das abgetan, oder? Aber KI macht das und wir sind uns vielleicht gar nicht einmal bewusst, dass da ein Fehler drin ist. Weil die macht das einfach unbeobachtet und wir müssen das, wie gehen wir damit um? Okay. Die Schülerinnen, die gut in der Mathe sind, die sollten auch, oder? Das sind genau so Empfehlungen, die nachher auf einmal falsch sind. Das Nächste ist, wie transparent muss das sein, oder? Die Verfahren basieren zum Beispiel auf wahrscheinlichkeitstheoretischen Überlegungen. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern mögen. Das haben Sie vielleicht einmal gelernt. Das ist ein Thomas Bayes' Theorem. Oder Sie haben so schöne Entscheidungsbäume oder Sie haben neuronale Netzwerke. Das tut zum Beispiel vorhersagen, wer von der Titanic überlebt hat oder nicht. Männli, Weibli, erste Klasse bis Crew, oder? Und da auch Männli, alt, jung, erste Klasse bis Crew, oder? Und das ist entsprechend ein neuronales Netzwerk, das noch viel genauer vorhersagt, oder? Wahrscheinlichkeitstheorie versteht kein Mensch. Dafür haben wir mehrere Nobelpreise verteilt, oder? In der Ökonomie. Das versteht man so halber und wer das versteht, kommt von mir nachher ein Schocki über. Das versteht kein Mensch. Und jetzt müssen wir uns einfach überlegen, wie transparent müssen die Entscheidungen sein? Und wie nachvollziehbar? Und das sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist, ich muss klar können beweisen, dort und dort habe ich die Entscheidung getroffen, wegen den und den Gründen. Und das andere ist, muss ich verstehen, warum die Entscheidung so getroffen worden ist. Und jetzt lassen Sie mich, ich rede lieber über mich. Ich bin auch nicht transparent in meinen Entscheidungen, als Mensch. Wir sind alle nicht transparent. Mir fehlen die Entscheidungen. Und die Psychologie sagt uns, wir fehlen die Entscheidungen. Und nachher finden wir sehr gute Begründungen finden für die Entscheidungen, die uns im hohlen Bauch gefällt haben. Also nur weil es die Maschine nicht ex ante weiss, heisst es noch lange nicht, dass es der Mensch ex ante weiss, wieso dass er so entschieden hat. Er entscheidet irgendwie oder sie entscheidet irgendwie und dann findet sie eine Begründung. Also, eine weitere Sache. Übrigens, Transparenz. Selbst unser Ständerat hat bis 2019 nicht hundertprozentige Transparenz in ihren Abstimmungen gehabt und hat lange darüber diskutiert, ob es das braucht oder nicht. Es gibt auch Gründe, nicht transparent zu sein. Gute Gründe. Wie sieht es mit der Voreingenommenheit? Viele Publikationen weisen darauf hin, dass wenn ich eine KI trainiere auf Daten, dass ich die Voreingenommenheit von diesen Daten mir antrainiere. Also wenn ich das Bild von Afrika nur aufgrund von der Dokumente vom 17. und 18. Jahrhundert in Europa lerne, dann würde ich einen gewissen Kolonialismus drin wahrscheinlich aufnehmen. Das ist einfach so. Und wir müssen uns auf einmal überlegen, das heisst nicht, dass wir Lehrkräfte nicht auch gewisse Vorurteile haben. Wir haben alle Vorurteile, oder? Und die Frage ist jetzt einfach, mit wie vielen von diesen Vorurteilen können wir umgehen? Also wie gehen wir jetzt mit diesen Vorurteilen behaftet von der KI um? Bei den Lehrern ist es wenigstens nur eine Lehrerin oder nur ein Lehrer, aber auf einmal skalieren wir das auf die ganze Schule im Kanton Zürich auf, wenn das Tool jetzt auf einmal ausbreitet wird. Also die Skaleneffekte sind einfach andere. Gut. Das Nächste ist, wir reden immer von der Diversität. Sie kennen das Bild vielleicht. Das sind irgendwie die Republikaner und Demokraten und das sind politische Blogs und das ist irgendwie Querreferenzierung. Und die finden zwar schon statt, aber sie finden viel weniger statt als Selbstbezogenheit. Oder? Das sind die Echokammern, die wir haben. Oder? Und deshalb sagen wir, Diversität ist cool. Diversität in der Schule ist auch gut und in der Lehre ist auch gut. Und gewisse Tools verstärken das, wenn sie ein normales Empfehlungssystem haben und das anwenden auf die Daten, dann sehen sie da so eine schöne Verteilung. Das empfiehlt vor allem Linkszeugs und Rechtszeugs in der politischen Links-Rechts-Verteilung, aber es tut es nicht gut. Aber ich kann Ihnen sagen, in unserer Forschung haben wir ein Tool, das das abflächt, das also schaut, dass Sie selbst in den amerikanischen Wahlen eine relativ ausgeglichene Verteilung haben. Aber wenn Sie das jetzt länger anschauen, werden Sie feststellen, wir treiben die Leute in die Mitte treiben. Oder? Also die Extreme da ganz raus. Die werden nicht empfohlen, wenn man versucht, flach zu empfehlen. Ist das eine gute Diversität? Ist das eine schlechte Diversität? Das ist keine technische Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, die Gesellschaft muss fällen, welche Diversität eine gute Diversität ist. Also, nächste Frage. Welche Art von Diversität ist erstrebenswert? Das sind übrigens News, die wir empfehlen von der ersten Trump-Wahl, also Trump-Clinton, oder? Und das zeigt Ihnen, wir können es schon aufflachen und die Echokammern aufbrechen. So, jetzt habe ich noch etwa 10 Sekunden, jetzt muss ich abschliessen. Ethikrichtlinien, die werden uns helfen, oder? Für das gibt es ja. Okay, also wenn ich so rhetorisch frage, dann nicht. Algorithm Watch ist ein Non-Profit, das in diesem Bereich Forschung macht. Oder? Die haben mal Ethikrichtlinien im Bereich von KI aufgelistet. Und da kann man schauen, und man kann schauen, und man kann schauen, und man kann schauen, und man kann schauen. Und das ist für etwa 2 Jahre. Ich würde jetzt behaupten, inzwischen sind es etwa 3-mal so viele Ethikrichtlinien. Das hilft nicht. Okay, aber es gibt doch sicher ein gutes Gesetz dafür. Es gibt ein Datenschutzgesetz, oder? Aber wenn man dann irgendein Gesetz im Zusammenhang mit KI, das gibt es nicht. Was es gibt, es gibt im Europarat etwas, nämlich was hat KI für einen Einfluss auf Menschenrechte und was muss man sich da überlegen. Hat eine Expertengruppe etwas erarbeitet. Wir sind Mitglied vom Europarat, das ist nicht die EU. Das geht um das Menschenrecht, oder? Europäische Menschenrechtsgerichtshof. Das ist ein Vorschlag und die Mitgliederländer sind jetzt angehalten, die umzusetzen. Das ist 2019, Anfang 2019 ist das empfohlen worden. Das ist ein Vorschlag von der EU. Die EU hat einen Vorschlag für eine umfassende KI-Gesetzgebung. Das kommt jetzt auf uns alle zu. Die ist massiv. Ich kann gerne eine Stunde darüber philosophieren, mache ich aber nicht. Aber die gilt in der Schweiz nicht. Wir sind nicht in der EU. Nein, stimmt nicht. 20% der Leute, die in der Schweiz wohnen, sind EU-Bürger und für die gilt es auch. Und man kann uns strafen für 20 Millionen oder 6% vom Umsatz, was auch immer grösser ist. Wie viel Umsatz hat der Kanton Zürich als Lerninstitution? Ich weiß auch gar nicht, ob man den Kanton Zürich einklagen kann. Okay, also, es ist unklar, wie die gesetzliche Situation liegt, außer es geht ganz klar um Datenschutz oder es geht ganz klar um etwas, was schon gesetzlich geregelt ist. Und was wir uns bei all dem überlegen müssen, ist das Erste. Wie sieht es aus mit der Erkennbarkeit? Das müssen die Leute klar machen, da werden Entscheidungen getroffen von einer Maschine für dich. Und mit der Nachvollziehbarkeit. Es gibt Entscheidungen, die müssen nicht nachvollziehbar sein. Da kann ich einfach sagen, wenn es für meine Studentinnen und Studenten am Schluss besser ist, wenn ich ihnen gewisse Lerneinheiten empfehle, muss ich ihnen nicht erklären, wie das neuronale Netzwerk funktioniert. Wenn es am Schluss für sie besser ist, unter dem Strich für alle, dann muss es vielleicht nicht erklärt werden. Das Zweite ist, wir müssen sicherstellen, dass man nicht diskriminiert. Das ist ganz, ganz wichtig, oder? Weil wir haben den Auftrag, das nicht zu machen. Das Dritte ist, wie gesagt, es mit Manipulation. Ich muss schauen, dass die KI die Leute und die Meinungen der Leute nicht manipuliert. Und dann gibt es noch so Verfahrensfragen, wie wer haftet, wenn das Ding falsch ist. Und Zulassungsverfahren, wie gehen wir darum um? Bei Medizinalgeräten, da müssen sie jeden Zahnstocher durch ein Zulassungsverfahren durchgehen, wenn das im Medizinalzusammenhang zugelassen wird. Ich weiß nicht, ob das in der Schule ist. Ob ich da jeden Bleistift durch ein Zulassungsverfahren... Danke, er schüttelt den Kopf. Bei uns Uni ist das auch nicht so. Sie sind jetzt einfach als Spezialist erkoren worden. Also wenn ich einen Bleistift kaufe in der Papeterie, dann schaue ich auch nicht, ob er der Universität zugelassen Klassenstempel drauf, und ich kaufe einfach den Bleistift. Und das sind Sachen, die wir uns fragen. Und damit bin ich schon am Ende. Ich habe jetzt einfach die Fragen bei Ihnen lassen. Ich glaube, bei all dieser Diskussion muss man sich die Fragen stellen und überlegen. Und ich übergebe das Wort zurück an dich. Und an deinen Lektor.
Genau, ein Haufen Fragen aufgeworfen worden und wir probieren diese Frage jetzt ein bisschen auseinanderzufädeln und vielleicht die ein oder andere Antwort zu finden. Mal schauen, ich möchte die Gäste vom heutigen Podium auf die Bühne bitten. Der Michael Anders, Moria Zürer und der Steve Hinske. Gut, ja, perfekt. Aber es geht heute um Schule, es geht um Schülerinnen und Schüler. An vorderster Front sind natürlich die Lehrpersonen. Und ich würde sagen, gerade so eine Linie weiter hinten ist wahrscheinlich die Schulleitung. Und da haben wir heute die Moria Zürer dabei. Sie ist Schulleiterin in der Stadt Zürich und ist Mitglied von der Geschäftsleitung vom Verband der Schulleiterinnen und Schulleiter Zürich vom VSLZH. Guten Tag, Moria.
Danke vielmals für die Einladung, danke fürs Interesse. Ich bin sehr gespannt, was wir da heute miteinander im Austausch werden erfahren und lernen. Vielleicht laufen wir dann auch mit ein bisschen KI im Hirn dann da ein bisschen raus. Also ich bin wirklich sehr interessiert an diesem Gespräch heute.
Danke. Wo bist du zuletzt mit der KI in Berührung gekommen?
Heute Morgen.
Was ist das?
Also in dem Sinn, im Klassenzimmer, ich war heute Morgen auch im Unterricht unterwegs gewesen. Ich bin im Gang gewesen und habe Schülerinnen und Schüler gesehen, die im Gang mit dem Laptop gearbeitet haben. Wir haben ja neu, jetzt ab der 5. Klasse in der Stadt Zürich, haben alle Schülerinnen und Schüler ein eigenes Gerät, was eine Grundvoraussetzung ist, dass man überhaupt auch ein bisschen das Digitale reinkommt. Und das ist natürlich eine wichtige Voraussetzung. Also die technischen Rahmenbedingungen, die sind an der Schule wichtig, damit man überhaupt sich nachher eben auch mit dem Inhalt kann befassen. Und da haben wir in der Stadt Zürich eigentlich sehr gute Voraussetzungen.
Sehr gut. Die Voraussetzungen an der Stadt Zürich, da ist natürlich das Schulamt nicht ganz nebensächlich. In der Stadt Zürich gehen so viele Schülerinnen und Schüler in die Schule. Ich habe das auf der Website mal nachgeschaut. Muss mich korrigieren, wenn die Zahlen nicht stimmen. Es sind 8'000 Kinder im Kindergarten, etwa 20'000 in der Primarschule, 6'000 Sekschüler und Sekschülerinnen. Dann 3'600 Lehrpersonen, die halten so die Horde ein bisschen in Schach. Und dann sind noch die Eltern. Ohne zu vernachlässigen, oder? Für alle die ist das Schulamt von der Stadt Zürich verantwortlich und der Michael Anders ist der Direktor. Und Michael, du hast mir vorhin gesagt, du hast Siri auf deinem iPhone. Was ist die letzte Frage, ob du wissen wolltest?
Ja, ich wollte testen, gefragt, ob er etwas herausfindet über die E-Zürich. Ich habe noch gesagt, hey Siri, sag mir etwas über E-Zürich, Digital Talk. Und dann habe ich geschaut, ob sie etwas findet. Jetzt habe ich natürlich weitergeredet.
Okay, das habe ich online zu etwas über Ihr Zürich Digital Talk gefunden. Schau mal.
Ja, dann bringt sie die Webseite da von E-Zürich.
Also. Gut. So wie funktioniert doch das schon mal gar nicht schlecht. Sehr gut. Und dann natürlich eben Software braucht es. Und mit KI so ein bisschen spielen, das können wir alle. Mit KI wirklich programmieren, das können, glaube ich, die wenigsten von uns. Steve Hinske und seine Company machen das. Du hast ein Lerntool, das heisst Smartest. Die Firma ist Smartest Learning. Und du bist heute hier bei uns. Und an dich habe ich nicht eine Frage, sondern einfach ein Bitte. Könntest du uns ganz einen kurzen Einblick geben?
Ja, sehr gern. Also, was wir machen eigentlich in einem Satz gesagt ist, man kann das Lehrmaterial nehmen, wir versuchen statisches Lehrmaterial in irgendwas Interaktives zu verwandeln. Und dafür nutzen wir verschiedene Komponenten auf der Computer Vision Seite, um Inhalte zu extrahieren, auf der Natural Language Processing Seite, um Fragen zu generieren, Antwortmöglichkeiten zu generieren, um so einer Lehrperson oder auch den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, schnell irgendwie interaktive Quizzes über ihr eigenes Material erstellen zu können. Ja. Man muss dazu sagen, wir sind noch ganz am Anfang von der Journey, also da ist noch einiges zu tun in dem Fall.
Ja, ich glaube, die Grundidee vom Tool ist klar, oder? Ich kann Unterrichtsmaterial nehmen und daraus Übungen erstellen. Wieso das Tool? Also wie bist du auf das gekommen? Wo hast du das Gefühl gehabt, das braucht es?
Ja, ist noch ganz spannend. Ich glaube, das hat zwei Komponenten. Das eine ist, zusammen mit meinem Mitgründer haben wir lange diskutiert, in welchem Bereich könnte man tatsächlich aktuelle Technologien im Bereich Machine Learning, Künstliche Intelligenz einsetzen im Bereich Education. Und wir sind von dem Szenario ursprünglich ausgegangen, das ging eigentlich darum, sich selbst auf eine Prüfung gut vorbereiten zu können. Ja, mein Mitgründer hat zwei Kids im Teenageralter und da ging es wirklich darum, wenn ich das Szenario habe, ich nächste Woche am Donnerstag oder so habe ich eine Prüfung, das sind die Kapitel, die ich lernen muss. Wie kann ich daraus die Übung erstellen, dass ich weiß, ich bin vorbereitet auf den Inhalt. Und dann haben wir gesagt, da können wir was bauen, dass wir da wirklich die Inhalte in dieses Tool reingeben können und man bekommt relativ schnell interaktive Übungen. Das geht noch nicht komplett vollautomatisch. Das haben wir dann auch gelernt. Das ist ein bisschen technisch ein bisschen schwieriger als ursprünglich gedacht. Ja, aber wir haben dann aber auch gemerkt, als wir das dann vorgestellt haben, dass die erste Version, den Prototypen an Schulen, wir hatten ein paar Pilotschulen, mit denen wir gearbeitet haben, haben wir da gemerkt, dass es halt auch für Lehrpersonen extrem interessant ist. Ja, Vorschläge zu machen für Fragen, Vorschläge zu machen für Übungen und es wirklich zu vereinfachen, interaktive Übungen zu einfach aus statischem Material zu kreieren. Ja, das Material, das kann ein PDF sein oder was auch immer, aber es ist immer statisch. Und die Frage war, kann man das nicht irgendwie in was Interaktives auch leicht gamifiziert verwandeln? Das heißt, was wir im Bereich Künstliche Intelligenz nutzen, ist eigentlich unsichtbar, so ein bisschen im Hintergrund. Und wir versuchen da das Lehrpersonal zu unterstützen. Und das ist jetzt tatsächlich auch so ein bisschen unser Fokus geworden, statt ein Self-Study-Tool etwas zu bauen, was jetzt Lehrpersonen unterstützt.
Okay.
Und die zweite Komponente, sorry, ist einfach, ich glaube, bei mir die mehr als Hälfte aller Familienmitglieder sind Lehrerinnen und Lehrer und das hat, glaube ich, auch einen Einfluss. Ja. Also das kann ich nicht ganz leugnen.
Moria, da kommt jetzt von außen ein Anbieter, der aus dem technischen Background kommt und kommt in die Schule rein und sagt, ich helfe euch. Wie ist das bei dir? Hat er einen Nerv getroffen? Ist das ein Problem, wo du froh wärst um eine Lösung, etwas, wo du froh wärst um Unterstützung?
Ich habe mich gerade vorher kurz noch 2-3 Minuten Zeit gehabt, um dort reinzuhören und mir das erklären zu lassen von Ihnen. Sehr freundlich gewesen. Und habe bereits eigentlich ein paar grosse Fragezeichen, wo ich gerne eine Antwort natürlich dann drauf hätte. Und zwar grundsätzlich finde ich es natürlich eine coole Lösung, dass man sagt, man nimmt ein Stück Papier, da ist ein Text drauf, da ist eine Aufgabe drauf, ich kann das föteln, ich kann das reinzoomen und habe nachher eine interaktive Geschichte, finde ich sehr attraktiv. Also auch für die Lehrpersonen, weil ich glaube, alles, was sich bewegt, das ist etwas, was die Kinder oder die Jugendlichen eigentlich reizt. Also ich denke, die haben ja in ihrem Alltag, in ihrer Freizeit, gehen sie mit diesen Geräten, Smartphones, was all die Geräte, die sie zuhause haben. Und dort ist ja sehr vieles wirklich so interaktiv und eben auch kollaborativ. Oder? Das ist auch etwas, was jetzt ja wie heute auch neu ins Lernen reingekommen ist. Was ich aber gemerkt habe bei dieser kurzen Präsentation von diesen 2-3 Minuten, dass ich denke, dass es sehr wichtig ist, was speist man überhaupt rein. Oder? Also ich meine, die Aufgaben, die da nachher dann generiert werden, die sollten ja nachher dem, dem Niveau von diesen Schülerinnen und Schülern können entsprechen. Das heisst, es muss jemand vorher eine Selektion können machen, was speise ich rein, damit ich hinten raus auch entsprechend sinnvolle Aufgaben überkomme. Und da ist so ein bisschen meine Frage, wer macht die Selektion? Das wäre jetzt etwas, was mich würde interessieren. Mhm.
Ja, genau. Das ist genau der Grund, warum wir uns auch damals entschieden hatten, von dem Self-Study-Tool zunächst erstmal jetzt wirklich zu einem Tool zu gehen, was für Lehrpersonen gedacht ist. Das heißt, wir beschränken uns darauf, da Fragen, Vorschläge zu machen. Ja, das heißt, wir generieren Fragen, Antwortmöglichkeiten, um das zu erleichtern. Aber das haben wir auch gemerkt mit den Pilotschulen. Die Lehrpersonen wollten immer das letzte Wort haben. Ja, bevor was rausgeht, eine Übung, etwas vollständig Automatisiertes war gar nicht gewünscht, selbst wenn es gut war. Ja, es war wirklich so, nein, ich möchte da schon nochmal, das möchte ich nicht. Und das heißt, wir haben da gesagt, wir machen das Erstellen von der Übung sehr einfach. Aber es ist halt wirklich eine sehr mächtige Editieroberfläche. Ja? Und die Lehrperson kann dann sagen, mag ich nicht, behalten, ändern und dann geht's raus. Ja.
Wie ist jetzt das, angenommen mal, das würde perfekt funktionieren, angenommen, es gäbe die Feedback von der Schule, doch, das finden wir eine gute Sache. Was wäre die Rolle vom Schulamt? Also kommt ihr da das Schulamt und würde sagen, so etwas führen wir jetzt ein in der ganzen Stadt? Oder wie muss man sich die Abläufe vorstellen?
Ja, Bildung ist natürlich in der Schweiz ein bisschen komplizierter. die Lehrmittelzulassung passiert natürlich über den Kanton. Und es gibt dann obligatorisch zugelassene, fakultativ zugelassene Lehrmittel. Und das geht eigentlich dann dort rein. Und was man dann letztlich als Kommune oder wir jetzt als Stadt natürlich dann wie zusätzlich zu diesen Lehrmitteln ermöglichen, das ist letztlich dann immer eine finanzielle Frage natürlich auch und eine Auswahl- und eine Prüfungsfrage. Ja. Ich will dann schnell etwas aufgreifen, ganz etwas Wichtiges, wenn ich darf, oder? Du hast gesagt, die Lehrpersonen wollen gerne das letzte Wort haben. Ich glaube, das ist eine grundsätzliche KI-Thematik. Das ist eine Frage eigentlich, wie lange sind wir noch Herr? Und die Frage von Herr und Knecht, und wann ist das, wechselt das plötzlich in der KI? Oder wann geben wir plötzlich die Autonomie und die Hoheit ab? Wir füttern das System, wir trainieren sie und wir wollen das letzte Wort haben. Oder? Und das ist natürlich überall eigentlich aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Element. Mhm.
Ich glaube, das hatten wir ja vorhin auch in dem Eingangsreferat, kam das auch ganz gut zum Tragen. Und ich glaube, man kann das in so 4 Schritten so ein bisschen sehen. Es fängt mit den Daten an, dann gibt es eine Prediction-Komponente, wo ein Vorschlag gemacht wird, wo jetzt in dem Fall das künstliche System sagt, okay, jetzt müssen wir nach links steuern oder nach rechts steuern oder es muss das passieren oder wie auch immer. Dann kommt aber der Judgment-Teil, da wo die Entscheidung getroffen wird. Und am Ende kommt dann die Action, wo das die Umsetzung ist. Ja, das sind so die 4 Schritte. Und ich glaube, die Frage, die wir uns stellen müssen, ganz generell auch in der Gesellschaft, ist, wo ist der Mensch da, wo kommen wir zum Tragen? Ja, und die KI ist in vielen Fällen, muss man auch vorsichtig sein, was man damit genau meint, aber in vielen Fällen, was diesen Prediction-Teil angeht, schon sehr, sehr gut, kommt aufs Feld an. Der Judgment-Teil ist dann der spannende Teil, ja. Auch wenn man beispielsweise bei einer Bildanalyse, bei einem medizinischen Bereich, man kann da schon Sachen sehr genau sehen, aber bedeutet es dann, okay, jetzt muss ich den Patienten aufschneiden oder nicht? Und an der Stelle kommt im Moment heute noch der Mensch zum Tragen und sollte wahrscheinlich auch in Zukunft so sein. Ja.
Mhm. Wie hast du das Gefühl, in einer Lehrerschaft, wie offen ist man insgesamt? Ich erlebe dich als sehr offen. Aber Lehrerinnen und Lehrer sind verschieden, sind unterschiedlich. Und jetzt kommt da eben, es kommen sowieso immer mehr solche Tools von allen Seiten, die sagen, ich meine es ja nur gut, ich möchte die Arbeit abnehmen, aber das kann auch Widerstände auslösen.
Ja, also ich denke, es geht nicht nur einfach um KI, sondern es geht noch um ein anderes K, und das heisst Kultur, oder? Also es geht immer auch in einer Schule oder in einer Bildungsinstitution geht es um eine Kulturfrage. Und was für eine Lernkultur hat man in einer Schule? Wer steuert den Lernprozess, oder? Das wäre ja auch etwas, was im Zusammenhang mit KI muss geklärt werden, oder? Wir haben früher haben wir den sogenannten lehrerzentrierten Unterricht gehabt, wo eigentlich alles frontal raus ist. Und die Lehrperson hat eigentlich entschieden, was der Schüler oder die Schülerin muss lernen. Und vielleicht die hinterste Reihe, die hat vielleicht gar nicht mitbekommen, was vorne erzählt worden ist. Und wir haben ja mit dem Lehrplan 21 haben wir den Fokus ein bisschen gekehrt. Wir gehen vom lehrerzentrierten Unterricht zum Schüler- und Schülerinnenzentrierten Unterricht. Das heisst, wir schauen eigentlich, wo stehen die Kinder mit ihrem Lernprozess und tun von dort aus eigentlich die Kinder inhaltlich upgraden und weiter fördern. Und da können durchaus natürlich solche Tools eine Hilfe sein. Aber nach wie vor ist klar, das wird die Lehrperson nicht ersetzen, weil letztendlich die Auswahl von der Aufgaben und wo letztendlich ein Schüler oder eine Schülerin hingebracht werden sollte, das ist immer noch eine menschliche Entscheidung, auch die Beurteilung. Also das sind nicht nur Zahlen und Daten, sondern wir haben auch noch andere menschliche Aspekte, die auch in eine Beurteilung, Gesamtbeurteilung hineinfließt. Und das lässt sich kaum in jeder Facette an der Maschine delegieren. Also da bin ich skeptisch.
Du jetzt aber auch, Michael. Du hast schon skeptisch geschaut.
Ja, im Moment sage ich ja, aber wenn wir jetzt da irgendwo in die Zukunft schauen, dann stellen wir uns mal vor, jetzt haben wir so eine Klasse, 22, 23 Schülerinnen und Schüler, alle sitzen mit einem Gerät vor sich und interagieren mit einer KI-Lehrperson. Und die KI-Lehrperson kann gleichzeitig hoch individualisiert auf jedes einzelne Kind eingehen, auf die Stelle, wo das Kind oder der Schüler jetzt gerade ist, oder? Und das kann sie unter Umständen einfach vom Individualisieren, vom Lernstoff, kann sie das unter Umständen viel besser, als es der Mensch kann, oder? Und dann stellt sich eben die Frage, ja, wo ist jetzt genau, was sind jetzt genau die menschlichen USPs, oder? Was macht es jetzt aus? Und für wer und für was sind wir jetzt genau da? Und die Frage vom Lehrplan und von Lehrpersonen, die offener sind oder kritischer sind, letztendlich, ich glaube, es ist klar, oder? Wir haben einen Auftrag über den Lehrplan 21, mit dem können umzugehen. Und letztlich müssen wir Kinder und Jugendliche in Gesellschaft entlassen, nicht mit einer digitalen Unmündigkeit, sage ich jetzt mal so, oder? Und das ist eine grosse Herausforderung. Und da muss man jetzt vorderst vorne mitstrampeln, aber man kann sich dem gar nicht entziehen. Das geht gar nicht, oder?
Wie ist denn der Auftrag für die jetzt, die im Lehrplan 21 vielleicht nicht in- und auswendig kennen, wie ist der Auftrag eben auf die Schüler, schülerzentriert zu unterrichten, wie ist das dort formuliert oder ausgearbeitet? Was sind die Vorgaben?
Ja, gebe ich vielleicht ein weiter dort. Aber ich meine jetzt nochmals, oder vielleicht noch auf die ganze Digitalisierung KI bezogen, oder? Auf das Fach oder auf den Bereich, der heisst Medien und Informatik. Dort gibt es ja auch, es ist ein Wesen eigentlich, wo überall, wo wir in der Digitalisierung drin sind, ich kann es nicht alleine, oder? Wir müssen vernetzt sein und wir haben ja da auch Supportsysteme. Und klar ist es eine Balancengeschichte von, haben wir jetzt schon in tiefen Klassen hochspezialisierte Leute oder Menschen, oder? Wo ist der Allrounder? Kann der das noch oder kann der das nicht? Aber wir haben natürlich Supportsysteme und jeder kann etwas besser oder hat seine Fähigkeiten, wo er etwas besser kann oder etwas weniger gut. Und ich denke, auf dem Gebiet sind genug Supportsysteme da für die Lehrerinnen und Lehrer, für sich selber, aber natürlich auch für das Unterrichten als solches. Und da ist man genauso unterwegs wie ich und jeder sonst eigentlich auch, oder?
Moria, wo hast du das Gefühl, du hast so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt. So. Ja, wenn wir sagen, KI hilft beim individualisierten Unterricht, wem nützt das mehr? Nützt das mehr am Talent, am begabten Schüler oder der Schülerin, wo da gezielt gefördert wird? Oder nützt das mehr Kind, wo Mühe haben, dass die nicht abgehängt werden? Wo sind die Kinder, die einfach in der Mitte sind, die einfach Ja, also, wo greift es am meisten?
Wenn ich jetzt so ein bisschen zuhöre, dann kommt das KI, so ein bisschen eine Figur über wie die bezaubernde Genie. Vielleicht kennen die einen noch die Sendung, die da reinkommt und das alles verzaubert. Und ich sehe das viel vernetzter. Also ich denke, es ist ein Instrument, es ist wirklich eine Möglichkeit, die für mich persönlich eine Bereicherung ist für die Schule. Also ich bin auch digital affin, das ist ein Thema, das mich interessiert. Ich merke aber in der Umsetzung, in der Konkreten, ich habe jetzt letzte Woche habe ich so eine ICT-Sitzung gehabt, ich habe jetzt eine neue Projektleitung übernommen bei uns im Schulhaus im Bereich Medieninformatik. Und dann habe ich 6 Lehrpersonen von mir, die nebendran auf Schule gehen und ein kleines Pensum. Also ich habe 540 Kids, die wir beschulen. Und es sind 6 Leute. Und die haben 6 Lektionen jetzt, die sie zur Verfügung haben, um können mit diesen 540 Kids und diesen 50 Lehrpersonen irgendwie didaktische Impulse können zu geben in der Schule. Oder? Und da gibt es bereits 2 Probleme. Einerseits, die gehen selber Schule. Also das heisst, man müsste wie auch andere Ressourcen allenfalls in der Transformation drin haben. Vielleicht in 10 Jahren sieht das anders aus. Aber im Moment haben wir in den Schulen Lehrpersonen, die zum Teil nicht so digital affin sind. Und auf der anderen Seite haben wir wirklich Leute, die auch Ausbildungen gemacht haben und wirklich total fit sind und fast schon ein bisschen in einen papierlosen Unterricht hineingehen. Also man hat wie so ein bisschen die beiden Extreme. Und in diesem ganzen Prozess, glaube ich, da braucht es sehr, sehr viel Weiterbildung, sehr viel Auseinandersetzung auch mit diesen Themen, weil wir sind extrem heterogen in der Lehrpersonenlandschaft unterwegs zu dem Thema. Das ist einfach eine Realität. Oder? Und ich glaube, da die Auseinandersetzung, die kulturelle Transformation in diesem Bereich, die ist jetzt zwar voll im Gang, aber wir sind da auch zum Teil noch am Anfang.
Unterstützt du das aktiv und wie machst du das?
Also ich denke, von der Führung her, das sage ich auch im Schulleiterverband, ich finde es ganz wichtig, dass auch Schulleitungen sich mit diesen Themen befassen. Also zum Beispiel eine Vorgabe, wo ich jetzt dran bin, um ein bisschen in die Richtung zu gehen, ist, dass man wie sagt, unsere ganze Kommunikation läuft über das Tool. Es gibt gar keine anderen Informationen über andere Wege. Also muss ich dort hingehen. Also das heisst, man muss auch gewisse Impulse setzen, damit die Leute sich auch sich müssen ein bisschen bewegen, oder? Und da, glaube ich, haben die Schulleitung in dem Sinne eine wichtige Aufgabe, auch Vorbildfunktion in dieser Thematik drin. Ich denke, wenn eine Schulleitung sich gar nicht mit diesen Fragen auseinandersetzt, dann wird es vermutlich im Schulhaus auch nicht so viel Bewegung geben.
Steve, von der Software-Seite her, wo siehst du die Chancen für Individualisierung? Wo kann das am einfachsten oder am wirksamsten ansetzen?
Ich glaube, das Potenzial grundsätzlich ist massiv, also wirklich massiv. Das setzt aber voraus, man braucht auch die Daten. Also man braucht wirklich die Daten, die es ermöglichen, dann solche Entscheidungen in irgendeiner Form zu treffen oder auch dann entsprechende Kurse oder so etwas anzubieten oder Lehrmodule, was auch immer es ist. Also, und das ist heute noch so ein bisschen die Krux, an die Daten zu kommen. Und da muss man auch dann schauen, diese Daten, wenn wir jetzt zum Beispiel auch mit unserer Lösung, wenn wir in die Schule gehen, dann die Daten, die wir teilweise dafür bräuchten, sind nicht in dem System. Also die sind dann wieder in einem anderen System. Die sind teilweise vielleicht noch nicht mal in dem System, sondern auch in den Köpfen von den Personen oder auf Papier. Und ich glaube, da brauchst du dann auch eine Vernetzung entsprechend. Das ist eine riesen Herausforderung, nicht nur im Education-Umfeld, sondern auch in vielen Firmen, also wirklich den Zugriff auf die richtigen Daten zu haben. Und das ist, glaube ich, heute die größte, also eine der größten Herausforderungen.
Was bräuchtest du für Daten?
Das kommt darauf an, was man am Ende dann, was man damit machen möchte, was man lösen möchte. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um so, sagen wir mal, Recommendation System geht oder sowas, ja. Also das heißt, ich bin jetzt gerade in einem Modul dran und ich habe es jetzt gerade abgeschlossen und um dann feststellen zu können, dass die Person vielleicht nochmal 3 Module in einer ähnlichen Form bräuchte, einfach um den Inhalt zu repetieren oder sowas. Dafür müsste ich dann halt das Profil von der Person kennen oder von ähnlichen Personen. Und da dementsprechend muss man dann halt auf eine Historie zurückgreifen können in irgendeiner Form, die es in den meisten Fällen so einfach nicht gibt. Und das baut sich jetzt erst auf. Allerdings eine riesen Challenge, die wir auch sehen, auch wo wir jetzt ein bisschen über Status Quo gesprochen haben, ist immer, wenn es um künstliche Intelligenz geht, und wir sehen das auch, wenn wir dann in Schulen mit den Lehrpersonen sprechen, da sind, ich glaube, was du gesagt hast, stimme ich zu, das geht weit auseinander. Einmal hat man Personen, die sind gefangen in ihrem Status Quo, teilweise so, das mache ich so und ich möchte gar nicht irgendwie neue Sachen ausprobieren. Das hat vielen auch mit Angst zu tun, vielleicht dann irgendwann mal wegrationalisiert zu werden oder so, was ich überhaupt nicht glaube, was der Fall ist. Oder auf der anderen Seite dann auch teilweise überzogene Erwartungen an KI. Das muss man auch sagen. Ja, da zeigt man etwas. Und bei uns ist es heute zum Beispiel so, dass bei Grammatikfragen oder sowas, die sind dann so zu 95% sind die korrekt, weil sie in manchen Fragen vielleicht eher 80-85%. Und wir arbeiten daran, um das besser und besser und besser zu machen. Aber teilweise zeigt man es der Person, sagt, ja, aber nein, ich würde jetzt da 100% perfekte Fragen erwarten. Und da ist dann vielleicht auch teilweise noch nicht die Neugier stark genug oder die Geduld groß genug, um dann damit zu arbeiten.
Oder das Vertrauen, dass sich das schnell genug entwickelt, dass es die 2-3 Jahre...
Ja, genau. Aber ich glaube, es hat viel mit einer persönlichen Einstellung zu tun, ob man dann mitmachen möchte, ob man sich mit den neuen Technologien beschäftigen möchte. Und wir sehen es leider auch, dass bei einigen Lehrpersonen es gehen dann schnell auch die Schotten dicht bei digitalen Themen. Das ist leider so.
Und eben das Thema Datenschutz hat vorher der Ali schon angetönt. Jetzt sammeln wir fleissig Daten. Eben gerade auch, es gibt auch KI, die sagt, welcher Schüler ist wo, oder wo herausfindet, welcher Schüler ist wo stark, welche Schülerin soll wie unterstützt werden. Und sagen wir jetzt mal, das tut so eine Schulkarriere von einem Kind begleiten. Ich denke jetzt mal, wenn ich diese Daten verkaufen würde, das wäre wahrscheinlich recht etwas wert. Man weiß sehr viel über die Kinder nachher. Wie geht man mit dem um, dass das in sicheren Händen bleibt?
Ja, darum ist es wichtig, dass die ganzen Zulassungsverfahren, sind ja eingangs auch erwähnt worden, oder? Dass die sauber gemacht werden und dass man da halt nicht jedes x-beliebige Tool im Unterricht dann auch einsetzt. Oder? Das muss schon in dem Sinne wie auch gelabelt sein. Das ist eine grosse Herausforderung natürlich in der Digitalisierung im Zusammenhang mit KI, ist eben wirklich die Verantwortung und wem gehören die Daten. Oder? Und man muss letztendlich viel Daten haben. Ich habe immer ein bisschen Mühe mit dem Begriff künstliche Intelligenz, weil es suggeriert halt wirklich Intelligenz und eigentlich ist es ein Lernen, ein Algorithmus und der lernt, was wir ihm eingeben und kann dann das eigentlich viel besser, weil er ist viel schneller über einen bestimmten Auftrag, den er quasi hat, dann selber lernt. Oder? Und wenn man jetzt so ein Lehrmittel vielleicht auch über eine längere Zeit einsetzt, eben, dann hat man am Schluss die ganze Lernbiografie, die Eigenheiten vom heranwachsenden Mensch, oder? Wo dann irgendwann einmal erwachsen ist und selber über alles bestimmen kann, könnte man sagen, eben, wenn man über die Daten verfolgt, dann muss man sich gar nicht mehr bewerben. Es ist einfach alles schon vorher klar. Und man kennt die ganze Biografie und kennt auch die Verhaltensweise, kennt auch Potenzial und alles. Oder? Und das ist natürlich aber ein Grund, wir haben es ja eingangs gehört, das ist wirklich eine Grundherausforderung, die man uns begleitet mit dem Thema und die die Gesellschaft muss lösen, oder? Mit den Dilemma, die aufgezeigt wurden, sie mit diesen Fragestellungen ausgibt.
Eben, es ist ein Zielkonflikt zum Teil, aber man kann nicht alles haben.
Ja, das habe ich auch, das habe ich daheim auch. Ich überlege mir auch, soll ich jetzt die ganzen Sprachassistenten haben? Will ich jetzt das? Ja, will ich jetzt, dass der Fernseher permanent mitlässt und den Kühlschrank auch? Oder fühle ich mich jetzt da immer beobachtet? Und klar müsste ich die Daten haben, damit sie irgendwie den Zürich-Dialekt gut lernen können und besser verstehen. Und was passiert, ist immer auch eine Vertrauensfrage. Ist letztlich immer auch eine Vertrauensfrage, oder? Wird das wirklich auch so eingehalten oder nicht? Und darum, vorher die Frage von Lehrpersonen. Wir sind jetzt vorher recht anwendungsorientiert gewesen, aber im Lehrplan 21 geht es ja auch darum, und das hat ein bisschen mit der digitalen Mündigkeit zu tun, es geht ja auch darum, kritisch zu reflektieren über das, was passiert, oder? Und zu verstehen, was passiert eigentlich da? Und was sind Chancen, aber was sind auch Risiken, den Reflexionsprozess auch zu machen? Das ist natürlich auch etwas ganz Wichtiges. Mhm.
Und überall, wo die Daten anfallen, ein anderes Thema, das vorher gefallen ist, ist das Thema Vorurteil. Moria, was hast du das Gefühl, im Klassenzimmer, jetzt eine Lehrperson, idealerweise kennt sie ihre Schülerinnen und Schüler sehr gut. Kann es sein, dass ein Algorithmus da noch besser kann werden, indem er das Kind vielleicht objektiver anschaut?
Also das ist jetzt auch wieder die Frage mit dem Anschliessen, was du vorher gesagt hast, oder? Also die Datenerhebung und das Lernen, wie löst der Schüler oder Schülerin eine Aufgabe? Ich denke, bei so repetitiven Aufgaben, beim Lernen, da glaube ich, da kann das sehr hilfreich sein, gerade auch wenn es so adaptive Aufgaben gibt. Aber ich finde, das ist nur ein Teil von Daten über einen Schüler oder ein Kind, oder? Und es gibt andere Daten, die erfasst KI nicht und die passieren aber auch im Schulzimmer. oder? Und das sind vielleicht mehr emotionale Daten, oder? Das sind vielleicht Verhaltensweisen, die eben nicht mit KI erfasst werden. Und die nehmen eben auch Einfluss darauf, wie eine Lehrperson, ein Kind oder ein Schüler einschätzt. Und für mich ist das ein bisschen zu einseitig, wenn wir einfach nur auf das KI uns abstützen. Das ist eine Möglichkeit, um gewisse Formen von Lernen können zu erleichtern. Und das unterstütze ich sehr. Aber ich hoffe auch sehr, dass die menschlichen Qualitäten, und da sind wir wieder auch bei der Frage, was will Bildung überhaupt? Also geht es einfach darum, dass wir Daten sammeln und Daten lernen? Oder geht es auch um Menschwerdung? Also geht es auch darum, dass wir letztendlich, du hast es vorher gesagt, kritische, denkende, junge, mündige Bürgerinnen und Bürger am Schluss von dieser Schullaufbahn haben, die auch mit 18 irgendwie mit selbstständig können entscheiden können, wie dass sie wo an einer Abstimmung können teilnehmen können. Und das bedingt aber auch, dass sie selbstständig können denken und das Denken nicht von der KI eigentlich vorgehen. Auch bei einer Abstimmung gehe ich schnell schauen, was würde KI machen. Okay, gut, tue ich dort draufdrücken. Okay, Abstimmung gelaufen. Also so einen Mensch wünsche ich mir eigentlich nicht für unsere Gesellschaft und wir da und direkte Demokratie, die wir da in der Schweiz haben. Das ist, finde ich, sogar sehr heikel.
Also, das ist eine Frage nachher vom Ziel, oder? Wenn man könnte, die Medien reklamieren ja immer, wenn wir beim PISA-Test wieder so schlecht abschneiden, oder? Heisst es immer wieder, wie schlecht das die Schweiz ist. Ich nehme an, Steve, man könnte einen Algorithmus programmieren, der nur darauf ausgerichtet ist, Drill, beim PISA-Test, wir wollen jetzt oberst her und dann...
Ja, ja, sicher. Und dann ändert man einmal die PISA-Anforderungen, auf einmal ist man wieder ganz... Also nein, so Sachen könnte man schon machen, aber das ist ja nicht zielführend. Also man muss ja schon überlegen, wo man hin will. Aber vielleicht noch eine Anmerkung zu dem, was Michael gesagt hat, mit den Daten. Man könnte wirklich auch viel über Anonymisierung der Daten lösen. Also tatsächlich auch, wie viele Systeme trainiert werden. Da ist es gar nicht so wichtig, die genauen Schüler zu wissen, das ist der Schüler A, der Schüler B oder Schülerin C oder so, sondern allein zu wissen, was sind irgendwie die Verhaltensmuster oder was ist der Input oder was einfach anonymisieren und auf der Basis dessen dann das System zu trainieren, das würde schon in den meisten Fällen absolut ausreichen. Das heißt, man kann an der Stelle kann man Privatsphäre Daten, also Data Privacy und die Nutzung von Daten für KI kann man zum gewissen Grad schon trennen, aber man muss es machen. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass das Schlüsselwort ist wirklich Transparenz. Also egal was es ist, wenn es um künstliche Intelligenz geht, ist es wirklich das Schlüsselwort für die Zukunft des Transparenz. Weiß ich, wie meine Daten erfasst werden, welche Daten erfasst werden, weiß ich, für was sie genutzt werden. Und beispielsweise auch jetzt, wir hatten das vorhin gesehen von der EU, das Reglement, was da jetzt kommt, da wird das genau auch beschrieben. Da gibt es so verschiedene Abstufungen, also man spricht da von High-Risk AI und so weiter. Und da geht es genau um das. Weiß ich an der Stelle, welche Daten erfasst werden? Weiß, ist dem Benutzer der Benefit klar, den er dadurch bekommt, wenn die Daten in das System einfließen? Und das ist das, wo es, glaube ich, heute hakt. Und eine zweite Komponente, die noch damit dazugehört, ist auch so ein bisschen das Thema, es nennt man Explainable AI. Das heißt, kann dann das System, das jetzt zum Beispiel einen Vorschlag macht, sagt, hey, du musst jetzt die Übung machen oder der Schüler müsste irgendwie vielleicht eine Klasse wiederholen oder was auch immer, ja, kann das System dann auch erklären, warum es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Und das ist ein großes Feld, das ist auch jetzt in den letzten paar Jahren erst aufgekommen, diese Entscheidungsprozesse transparent zu machen.
Wenn jetzt ein Schüler sitzen bleibt, Moria, ich glaube, das ist nicht einfach...
Den Begriff habe ich schon lange nicht mehr gehört.
Ja, wie sieht man es
heute? In dem Moment, als ich
Das gibt es nicht. Also sitzen bleiben, das ist wie aus einer anderen Kultur, oder? Aus einer anderen Lernkultur, oder? Also das ist... Nein, es geht ja wieder darum, jedes Kind können abzuholen, ja, oder? Und in dem Sinn bleibt gar niemand sitzen, sondern wir kommen alle weiter. Und die einen vielleicht ein bisschen schneller und ein bisschen anders. Aber sitzen in dem Sinn, nein, hoffentlich nicht.
Und KI hilft bei der Individualisierung, oder?
Das einverstanden.
Aber es gibt heikle, oder nicht heikle, es gibt Entscheide, wo eine Lehrperson heutzutage fällt und wo sie muss verteidigen muss, häufig vor allem den Eltern gegenüber, das hört man häufig. Hast jetzt du das Gefühl, wenn das eine Entscheidung ist, die mit Hilfe von einer KI ist zustande gekommen, ist das für dich einfacher oder schwieriger, um das den Eltern zu erklären?
Also ich glaube, die Lehrperson kann letztendlich ihre Beurteilung nicht einfach an eine Maschine delegieren. Und für mich hat das sehr viel mit Vertrauen zu tun. Also wenn die Eltern Vertrauen haben in die Arbeit der Lehrperson, dann glaube ich, stellen sich so Fragen auch ein bisschen weniger. Und das hat sehr viel auch wieder mit Transparenz zu tun. Also wie kommen die Daten zusammen, wie kommen die Beurteilungen zusammen. Also das finde ich sehr wichtig. Oder? Und das Zweite ist, was man sicher muss sagen, bei Tests kann ich mir vorstellen, oder, wenn es summative Testungen gibt, glaube ich schon. Da kann sicher keine gewisse Entlastung bringen. Auch gewisse Elterngespräche und mit Stellwerktesten, Ergebnis zum Beispiel, kann man gewisse Entwicklungen bei Kindern aufzeigen. Das sind sicher Sachen, die hilfreich sind. Aber letztendlich, es ist ein Beruf, es ist eine Profession, wo ein gewisses Instrument, wo man sich da erarbeitet im Studium. Und ich glaube, das ist nicht einfach nur an die Maschine delegierbar.
Michael, ich möchte noch auf ein Thema kommen. Wir haben jetzt eigentlich nur von KI geredet, wo in Kontakt kommt mit den Schülerinnen und Schülern, wenn sie schon an der Schule sind. Aber es gibt einen Pilotversuch, der in der Stadt Zürich auch stattgefunden hat oder immer noch stattfindet, der schon vorher ansetzt. Kannst du da kurz erklären, was ist da die Idee?
Ja, das ist die Idee, dass man mit anderen erweiterten Daten eben einen lernenden Algorithmus einsetzt, die Heterogenität, die Zusammensetzung von Klassen angeblich, das ist mindestens die Hypothese, verbessern kann, damit letztlich durch Durchmischung Bildungschancen erhöht werden sollen können. Und jetzt machen wir das ja eigentlich händisch, also wir schauen jetzt die Zuteilung, dass die Klassen ausgeglichen sind, dass es nicht zu keinen willkürlichen Entscheidungen kommt, dass es mit den Schulwegen und so weiter klappt und so weiter. Und die Studie und der Pilotversuch, der nimmt in Anspruch, dass er das besser kann, oder? Und das muss sich natürlich noch zeigen und das werden wir jetzt ausprobieren. Wir werden vor allem mal schauen, wie wir das nebeneinander legen, oder? Und sagen, wir würden jetzt die Einteilung so machen, was schlägt jetzt der Algorithmus vor, oder? Dann sehen wir, da gibt es eine Differenz und wo ist das? Aber auch da muss man sagen, es geht nicht darum, jetzt eine ganze Mobilität in der Stadt Zürich herzustellen.
Und aber die müssen jetzt nicht quer durch die Stadt.
Genau, es geht echt darum, im kleinräumigen Quartierbezug dort die Schulhauszuteilung und Klassenbildung mit Hilfe von diesen zusätzlichen Daten, wo es aber auch noch ganz viele Fragen und noch Schwierigkeiten gibt, die noch zu klären sind und auch noch auszuprobieren sind, besser können zusammensetzen. Und letztlich ist es natürlich auch eine Langzeitfrage, Langzeitforschungsfrage, ist denn das jetzt tatsächlich im Vergleich mit der Pilot- oder mit der Vergleichsgruppe dann auch wirklich so, dass die Bildungschancen tatsächlich erhöht sind?
Mhm. Aber da gibt es ja schon Forschung, gibt es Untersuchungen, die sagen, die Postleitzahl hat einen riesigen Einfluss. Die Postleitzahl von dem Ort, wo du geboren bist, hat einen wahnsinnig grossen Einfluss auf deine beruflichen Erfolgschancen und schulische Erfolgschancen. Und das ist ja bitter eigentlich, die Erkenntnis.
Ja, also die Autoren von dieser Studie und von diesem Projekt, die sagen ja auch, dass das Schweizer Bildungssystem stärker als andere Bildungssysteme im Vergleich natürlich die soziale und sozioökonomische Herkunft eher zementiert, als dass man es irgendwie auftut. Oder? Und gegen das soll das letztlich auch helfen, dieses Aufknacken oder, von Herkunft zu ermöglichen. Und obwohl wir ja ein sehr durchlässiges Bildungssystem haben, oder, das doch noch irgendwo können zu verbessern.
Mhm. Sehr gut. Moria, wie siehst du das? Eben, im Moment werden dir Schülerinnen und Schüler von Menschen zuteilt. Hast du das Gefühl, da wäre noch Raum nach oben, das könnte man besser.
Also ich bin auch da in dem Schulkreis, wo ja. Da betroffen ist. Also ich finde es eine spannende Geschichte. Also in dem Sinn, was mir einfach noch gefällt, ist, dass man wie sagt, man macht selber die Einteilung und vergleicht das. Das finde ich mal noch eine gute Ausgangslage. Eine Frage, die ich einfach in dem Zusammenhang mir gestellt habe, ist, was das für soziale Auswirkungen hat, wenn Kinder aus ihrem sozialen Umfeld, wo sie ja sonst ja ihre Freunde, ihre Kollegen und so weiter haben, rausgenommen werden und in ein Quartier hineingehen, gehen die Schule besuchen, wo sie keine Freunde im normalen Alltag haben. Das ist so die einzige Frage, die ich in dem Ganzen hinein habe. Was hat das für eine Auswirkung? Weil ich habe, wenn ich aushabe und heimgehe, dann habe ich meine Freunde im Quartier und spiele mit denen. Und wenn ich mit denen nicht mehr in die Schule gehe, dann ist vielleicht auch die Vernetzung vielleicht nicht das. Also das ist einfach eine Frage, die ich habe, und ich denke, das müssen wir, das bin ich gespannt, was das für
Auswirkungen hat. Das wird berücksichtigt.
Ja.
Wie?
Also, das finde ich noch
wichtig. Ja, in dem wir zum eben, wie jetzt machen wir das ja auch so, oder? Wir müssen ja auch schauen, dass wenn wir jetzt irgendwo eine Umteilung machen müssen, und es geht das mit der Klasse nicht auf, oder? Dann tut man ja auch nicht irgendwo willkürlich, ich sage jetzt mal, aus einem Häuserblock drei Familien dort her und drei Familien da her, oder? Man muss ja auch dort können sicherstellen, dass man dann irgendwo eine ganze Einheit letztlich nimmt. Das ist die Einheit, die in die Schule geht, und dann kann man ja innerhalb von der Binnendifferenzierung, innerhalb von der Klassenbildung, kann man ja wie nochmal schauen, oder? Aber ich meine, die Frage ist wieder, oder? Es ist wieder eine grundsätzliche gesellschaftliche Frage vom Vertrauen. Das ist überall so. Steige ich lieber in ein Flugzeug rein, wo kein Pilot mehr hat, oder? Oder steige ich lieber in ein Flugzeug rein, wo vom Mensch gesteuert wird, oder? Von der Kombination von beidem? Das ist letztlich eine Frage, oder? Ich habe manchmal auch schon gedacht, das Navi, wo führt mich das an? Das kann jetzt aber nicht sein, oder? Ich kenne mich doch aus da, ich würde das ganz anders fahren. Und das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage. Und zu der, ich würde noch gerne noch etwas sagen, oder? Wird die Lehrperson mal ersetzt, oder? Ich glaube auch nicht im Moment, oder? Weil KI nicht so weit ist, dass sie ja so breit und so umfassend kann sein, wie wir das Menschen sind. Sondern sie kann das, was man sie damit beauftragt, das kann sie einfach um x-faches besser, oder? Wenn sie muss, wenn man Medizin schaut und sie muss dort etwas analysieren, wo man sie getrimmt hat drauf und trainiert hat, kann sie das viel besser und viel schneller. Aber eben nur das, oder? Und die Frage nachher von der ganzen total fremde Vernetzung und von sofort zu erfassen, das ist wieder eine andere Frage. Und das ist ja immer, oder? Das ist ja immer schon eine Frage für sie. Technik ist immer so gewesen. Der Faustkeil hätte auch etwas besser können, als ich kann, oder? Und das zieht sich durch ein bisschen, aber es ist letztlich das Ganze und das Umfassende. Da sind wir, glaube ich, noch nicht so weit, ob das KI dann mal so vernetzt ist, dass sie alle verschiedensten Bereiche und Themen und Fakultäten irgendwie zusammenbringen kann, oder? Und letztlich macht sie ja eigentlich nur das, was wir ihre letztlich beauftragt haben.
Als kleine Abschlussrunde. Ich habe das Gefühl, alle drei von euch sind affin zu diesem Thema. Die haben eine Faszination dafür. Wir nehmen jetzt Wunder, was sind eure nächsten Schritte? Also, ihr geht jetzt, hey, was macht ihr als nächstes? Tut ihr euch noch tiefer einlesen? Tut ihr gerade schon einen Shape fällen? Tut ihr etwas ausprobieren? Was macht ihr als nächstes, Steve?
Bugfixing. Ja. Also ja, bei uns ist wirklich die Lösung einfach weiterentwickeln. Ja. Und es gibt da so viel zu tun. Also ich hatte gesagt, wir sind da noch echt am Anfang. Also, es funktioniert schon vieles recht gut, aber das Potenzial ist jetzt enorm. Und das ist das. Ich glaube, konzeptionell, wir wissen schon, in welche Richtung es gehen soll, aber es hat so viele technische Herausforderungen und die Datenproblematik, die müssen wir angehen. Wir leisten auch viel Überzeugungsarbeit in Schulen, wenn wir mit Lehrpersonen zusammenarbeiten. Wir suchen immer die Early Adopters, also die Personen, die auch irgendwie offen sind, wie ihr zum Beispiel, die sagen, hey, lass uns mal was ausprobieren. Da arbeiten wir auch viel. Und das ist das, was uns jetzt, glaube ich, auch die nächsten Monate und wahrscheinlich auch Jahre begleiten wird. Ja.
Moria, was passiert als nächste Schulleitung? Oder im Verband von der Schulleiterinnen und
Schulleiter? Ich würde gerne mal einen Video-Zoom-Termin mit dir abmachen. Um noch etwas mehr zu hören.
Ja, gerne.
Und zwar bin ich wirklich der Meinung, dass es ganz wichtig ist, dass auch wirklich die Schulleitungen sich mit dem Thema intensivst befassen müssen. Oder? Es ist wie ein Teil von der Schulentwicklung, ist digital. Oder? Und das kann man nicht einfach delegieren oder negieren. Oder? Das wäre ganz schlecht. Und darum gerne mal ein Meeting. Also
ja,
ein bisschen mehr wissen. Und gerne auch da ein bisschen weiter dann auch erzählen, was es für Möglichkeiten gibt. Und vielleicht gibt es ja auch so ein bisschen einen Exchange im Sinn von, was sehen wir ein bisschen kritisch oder was hilft uns oder was hilft uns weniger. Mhm. Oder? Ich glaube, das wären auch so Punkte, die euch als Informationen, ja, als Daten weiterbringen.
Genau. Das wäre super.
Michael, was sind deine nächsten Schritte?
Das Schulsystem ist mit Corona im Moment am Überhitzen. Mhm. Oder? Und es läuft wahnsinnig viel. Wir haben Projekt Bring Your Own Device, Kids New Generation, das ist alles am Laufen. Was es jetzt braucht im Moment, ist wirklich Digitalisierung zur Entlastung zu nutzen. Wir haben Medienbrüche noch und nöcher. Die machen so viel Reibungsverlust. Wenn wir nur schon bei diesen Reihentestungen schauen, es gibt immer noch Formulare, wo man muss händisch ausfüllen, irgendwo übertragen, irgendjemand kopiert es, scannt es ein, schickt es wieder ab, es passiert über die händische Übertragungsfehler, wo man muss sagen, das ist eigentlich wirklich nicht mehr zeitgemäss, oder? Und ich glaube, jetzt geht es wirklich darum, kleine Brötchen zu backen und dort einzuhängen, wo es wirklich eine Erleichterung gibt im schuladministrativen Bereich, wo ein grosser Posten ist. wo nicht so wahnsinnig direkt den Schülern zugute kommt, nur indirekt, indem sie eben Lehrpersonen haben, die sich auf den Unterricht konzentrieren können und sich nicht aufhängen an diesen ganzen anderen Geschichten. Und das ist im Moment ein grosses Thema.
Sehr gut. Merci vielmals.
Danke mal.
Gibt es Fragen aus dem Publikum? Etwas, was dir die drei Leute wollen, fragen, was ihr wissen wollt? Fragen aus dem Publikum, die haben wir vor Ort nicht aufnehmen können. Darum tun sie einfach stellvertretend noch eine Stelle. Die erste Frage war, wenn es ja heute in der Schule sowieso schon computerunterstütztes Lernen gibt, was spricht denn eigentlich dagegen, um das einfach noch mit KI versorgen oder verbessern?
Ja, sind wir dran, machen wir auch.
Weil ich habe die Diskussion da jetzt eher so ein bisschen defensiv wahrgenommen, als gäbe es sehr viel Zweifel.
Ich kann vielleicht sonst ergänzen. Also ich habe ja in dem aktuellen Jahr habe ich die pädagogische ICT-Support-Ausbildung gemacht. Genau aus dem Grund, dass ich wie von der Didaktik vom Unterricht her verstehen will, wie kann man das im Unterricht einbringen, das ganze Digitale und auch das KI. Und es ist halt wirklich so, die Kultur, die Lernkultur an der Schule, das ist einfach der Ausgangspunkt, wo einfach sehr zentral ist. Und je nachdem, wie die Personen halt offen sind gegenüber Veränderungen, Neuerungen, hat das eben auch einen Einfluss darauf, was letztendlich auch innerhalb des Klassenzimmers umgesetzt wird. Und ich habe jetzt ein Projekt, wo ich jetzt, also ganz konkret, oder wie Sie jetzt da gefragt haben, ein Projekt, wo jetzt eine Lehrperson umgesetzt hat, wo ich zusammengeschafft habe, war das Silbertablet. Die hat jede Woche am Mittwoch hat sie über den Mittag hat sie das sogenannte Silbertablet und eine andere Gruppe, das Drive-In, angeboten. Und da haben die Lehrpersonen relativ niederschwellig können dort eigentlich gewisse didaktische Inputs holen, die sie nachher dann umgesetzt haben. Weil oft ist es so, dass vielleicht Geräte da sind, aber das reicht einfach nicht. Oder Programme sind da, Apps sind da. Aber dann ist ja wie so die Frage, wie setze ich das im Unterricht ein? Und wie kann ich mit dem umgehen? Und du hast vorher auch noch geredet von Ängsten, oder? Wir haben heute die Situation, dass zum Teil auch Kinder in Bezug auf Digitalität fitter sind. Und das ist eine neue Situation. Es gibt Kinder, die kennen gewisse Apps, die vielleicht die Lehrperson nicht kennt. Und das ist ganz eine andere Form von Austausch und Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen, wo ich auch als Lehrperson in der Lernhaltung wie auf eine andere Ebene muss gehen. Also das heisst, ich bin gleichzeitig im Bereich Digitalität, bin ich Lehrende und Lernende zugleich. Und das ist eine neue Situation. Und vorher ist es so gewesen, dass eigentlich, ich sage jetzt mal vor 20 Jahren oder so, dass die Lehrperson ist die weiss. Die steht hier vorne, die weiss, um was es geht. Und in dem Thema, wo so viele sich so schnell verändert, hat es eben auch Schüler, die wissen. Und vielleicht sogar noch besser wissen. Oder? Und dann ist wie so die Frage, wie kann man das vernetzen, das Lernen oder das Wissen, das die Kinder reinbringen, das Vorwissen, das die Kinder reinbringen und das, was der Auftrag ist, dass man da eine gute Basis hat und wenn man das nutzen kann, das Potenzial, das die Kinder haben und die Lehrpersonen, die jetzt eben auf dem Weg sind, dann entstehen lässige Sachen. Aber das ist wirklich eine neue Lernsituation, auch für die Schulen und auch für die Lehrpersonen.
Vielleicht auch noch, ich habe nicht so die Insights wie ihr jetzt, aber mein Eindruck ist, es hat auch viel mit Legacy zu tun. Also wirklich, was das System angeht, was Prozesse angeht, was Kulturen angeht. Und wir sehen jetzt zum Beispiel, wir kriegen vermehrt Anfragen aus dem Ausland, also von wirklich anderen Ländern, die nicht so weit sind wie jetzt zum Beispiel in der Schweiz oder in Westeuropa. Einfach, weil diese Länder, die können damit so ein bisschen Leapfrogging, die können einen größeren Schritt nach vorne machen und haben vielleicht noch nicht so ein existierendes Education System, wie wir es hier zum Beispiel haben. Hier funktioniert es und dann überlegt man manchmal auch, ja, muss das jetzt ändern oder nicht. In anderen Ländern sieht das halt anders aus. Und da ist der Appetite sehr viel größer, um auch, sag mal, modernere, aggressivere Systeme einzusetzen.
Ja, vielleicht auch noch eine Antwort. Ist natürlich auch eine Flughöhe-Frage, oder? Darum ist es wahrscheinlich jetzt auch so eher, sind die allgemeinen strategischen, kritischen Fragen jetzt von meiner Seite her auch schwerpunktmässig auch ein bisschen behandelt worden. Aber es läuft natürlich sehr viel, oder? Also, es gibt Lehrmittel, die schon adaptiv so unterwegs sind, offizielle eben. Ich habe es einleitend mal gesagt im Podcast, das ist das Didank, das adaptiv lernt, oder? Aufs Kind eingeht. Das sind die Stellwerktests, mit den Kindern, die kleinen Roboter programmieren. Wir haben einen Versuch, den wir mit der PH haben, wo Makerspaces, wo es auch darum geht, verschiedenste digitale Programmierungen machen, schon mit den Kleinsten. Also da geht es einiges unterwegs. Aber umgekehrt setze ich mich halt eben genau mit diesen ganzen Legacy-Fragen auseinander. Wir haben jetzt im Gemeinderat ist die Diskussion, ist jetzt das richtig und ist jetzt das gut, dass man auf, ist jetzt das ein Sparprojekt oder nicht? Und sollen wir jetzt Bring Your Own Devices in der Schule einsetzen? Und was bringt das genau? Und ist das nicht ein totaler Kontrollverlust? Oder? Wir wollen gerne Kontrolle haben, zur gleichen Zeit alle am Gleichen und wissen, und der ist genau dort und ich kann es genau nachvollziehen. Und jetzt kommt der plötzlich mit seinem eigenen Gerät, geht zwar auf einen virtuellen Desktop, der für alle wieder gleich ist, oder? Und das sind die Fragen, und da sind wir politisch mit drin natürlich. Und das muss man letztlich am Stimmbürger und letztlich der politischen Instanzen, ich finde da die Auseinandersetzung natürlich statt, oder?
Gerade noch zu diesem Rollenwechsel. Früher war es wirklich so, dass der Lehrer alles gewusst hat. Und heute ist alles Wissen um. Man muss nicht mehr in die Bibliothek gehen oder so und das mühsam suchen. Es ist eher so, dass zu viele Informationen um sind, die wir müssen filtern und die wichtigen Informationen raussuchen. Wenn das ja jetzt schon so ist, dann finde ich es noch schwierig, dass der Rollenwechsel offenbar gar noch nicht so stattgefunden hat und dass der immer noch zur Diskussion steht.
Ja, also da sind wir wieder bei der Kulturfrage, oder? Also wir haben einerseits die Situation, dass die Lehrperson didaktische Freiheiten hat, oder, was ihren Unterricht anbelangt. Und auf der anderen Seite möchte man vielleicht in einem Schulhaus eine digitale Kultur vielleicht auch aufbauen, digitale Transformation auch einleiten. Und das bedeutet, dass auf der Teamebene auch gewisse Prozesse müssen laufen. Also die Auseinandersetzung, was heisst das jetzt konkret bei uns am Schulstandort, was ist verbindlich, oder? Und zwar verbindlich für alle Klassen, nicht weil ich jetzt einfach einen coolen Lehrer habe, der findet, wow, das machen wir, oder? Kann das Kind da profitieren und nebenan habe ich das nicht. Also das heisst, die Diskussionen, die werden in den Schulen geführt und da braucht es auch in dem Sinn auch eine Abmachung, auch, was ist verbindlich. Oder? Und dort muss ich schon sagen, hat man sehr viel Spielraum, Gestaltungsraum, aber gleichzeitig ist der Gestaltungsraum auch eine grosse Herausforderung, weil man sich auch auf einen gewissen Konsens innerhalb des Schulbetriebs sich muss auch einigen in diesen Teams. Oder? Und da gibt man vielleicht auch einen Teil von seiner didaktischen Freiheit zugunsten von einem Ganzen auch ein bisschen auf, oder? Und diese Fragen, diese Kulturfragen, die sind aktuell überall eigentlich in Diskussion, oder?
Die Frage vom Wissen vielleicht noch, oder? Da gibt ja der Lehrplan eben gerade eine Antwort, dass man eben vom Wissen zu Kompetenzen geht, oder? Und es ist ja die Frage eben, ist die Wissensgesellschaft, das Wissen ist heute vorhanden, aber was sind Grundfertigkeiten und Kompetenzen, die man haben müssen für morgen, oder? Und das ist so ein bisschen die gesellschaftliche Frage und Herausforderung. Wie bereiten wir Schülerinnen und Schüler für die Skills von morgen her? Und da wissen wir, dass alles, was die Maschine kann, besser kann und besser kann ersetzen, müssen wir eigentlich nicht absurd mit 3D Drilldruck und Disziplin trainieren, oder? Das sind eigentlich die anderen letztlichen Fähigkeiten, das sind die Handwerksfähigkeiten, die Soft- und sozialen Fähigkeiten und Kreativität und die Geschichten, oder? Wo die Maschine wahrscheinlich aus heutiger Sicht, vielleicht sieht es irgendwann anders aus, eben nicht so gut kann, wie wir das können. Oder? Aber, ein bisschen sketzerisch, darf man am Schluss sein, wenn ich sonst schon ein bisschen allgemein oder auf einer höheren Flugebene war, wir justieren an einem Schulsystem herum, wo eigentlich aus dem letzten Jahrtausend ist. Und das Schulsystem hat den Steckbrief 24 Schüler in 45 Minuten mal 28 Lektionen in 72 Quadratmeter. Klar, die wir Binnendichter sich pointiert, oder? Klar, die wir Binnendifferenzieren, natürlich tun wir das. Und wir individualisieren und helfen dazu, nehmen wir Technik dazu, natürlich machen wir das. Wir haben ein riesiges Schulraumproblem in der Stadt Zürich. Die Stadt Zürich ist gebaut und wir haben ein wahnsinniges Wachstum. Und wir lösen es natürlich mit mehr vom Gleichen, mehr oder weniger, mit alten Systemen und nicht weiterhin 72 Quadratmeter für Regelklassen zur Verfügung stellen. Und die Frage ist, was jetzt auch ganze Corona mit uns macht, mit dem kollaborativen Arbeiten, mit dem sozialen Lernen, welche Aspekte sind wichtig und welche Aspekte finden anders statt. Und vielleicht sehen plötzlich Schulhäuser ganz anders aus, sind andere Lernorte, vielleicht sogar erweiterte Lernorte. Vielleicht sind sie irgendwann in 30 Jahren auch, ein Schulhaus lebt ja lang, vielleicht sind sie in 30 Jahren Seniorenbegegnungszentren, wir wissen es nicht genau, oder? Und darum die Universalität und anfangen auszubrechen, anfangen anders zu denken. Wie findet Lernen statt und wie findet es morgen statt und was müssen Menschen morgen können? Da müssen wir daran denken. Das können wir nicht von heute auf morgen umstellen. Jetzt müssen wir halt noch die 72 Quadratmeter pro Klasse zur Verfügung stellen. In einer Stadt, die gebaut ist und wo jedes Schulhaus unter Heimatschutz steht.
Das war schon eine Frage.
Beim Offline-Lernen haben wir uns ja eigentlich darauf geeinigt, dass die Schulen alles müssen zur Verfügung stellen müssen, was Kinder brauchen. Also Stift, Hefter, Bücher. Jetzt ist aber beim digitalen Lernen und bei KI ein paar Mal um Bring Your Own Device gegangen. Besteht da nicht Gefahr, dass man anstatt mit der KI Chancengleichheit schafft, dass man in der Schere noch weiter auftut, weil ein Grossteil der Kinder gar keinen Zugang hat zu den Lehrmitteln, die sie bräuchten?
Gutes Stichwort, der Zugang. Oder wir haben jetzt bei Corona festgestellt, das Problem war nicht die Hardware, auch natürlich, aber es war nicht primär das Problem, das Gerät. Das Problem war die Connectivity, die Verbindung. Ich sage, ich habe gerade letztens in einer Spezialkommission vom Gemeinderat gesagt, eigentlich wäre es ein Fortschritt, wenn die Stadt Zürich zu diesem Thema würde sagen, mit Free Internet, oder? Weil, wenn wir den Lockdown von heute auf morgen kommt, die Verbindung haben, ein Schulgerät, das für die Schule konfiguriert ist, daheim, wo gewisse Leute gar kein Netzwerk kennen, sondern die machen alles über das Handy, dann müssen sie einen Hotspot herstellen. Die Geschichte, die wir heute auch haben, oder? Mhm. Das sind Thema. Und darum sagen wir, bring your own device, mindestens für eine Mittelstufe, ältere, Sekundarstufe. Heute ist das Gerät schon noch wichtig, aber es ist eigentlich nur der Schlüssel in die Plattform, in die Netzwelt hineinkommen, oder? Und das ist nicht mehr das Hauptproblem. Und die Geräte, die Kinder bringen ja die Geräte letztlich auch mit. Klar, man kann nicht alles auf dem Mäusekino machen, das ist schon klar, oder? Und da gibt's natürlich, da haben wir ja auch. Es ist ja nicht so, dass gerade in der Stadt Zürich stellen wir sehr viel zur Verfügung. Wir sind auch noch dran. Aber ich glaube, an diese Sachen müssen wir denken, oder?
Wir sind uns ja jetzt alle einig, die Schulen werden sich in Zukunft verändern, aber mir würde noch wundern, was ist die Rolle der Lehrerinnen und Lehrer in dieser Zukunft? Und was die Rolle der Schülerinnen und Schüler? Und zu diesen 72 Quadratmetern noch, also wir müssen uns ja jetzt auch überlegen, wie das die Schule der Zukunft aussieht. Gibt es da Visionen oder was stellt ihr euch da vor?
Was sind wir die gleichen?
Nein, ich denke, etwas ganz Wichtiges haben Sie gesagt. Und das ist eben zu der Frage vom Realen, oder? Von diesen 72 Quadratmetern. Das ist ein grosses Thema, oder? Wie virtuell und wie real. Und was ist wichtig? Und was kommt in welcher Reihenfolge, oder? Und ich sage, ich erzähle das gerne immer wieder, oder? Es gibt vierte und fünfte Klässler, die heute in den Wald gehen und sagen, zieh heran, ist jetzt das wirklich ein richtiger Wald? Die sind noch nie im Wald gewesen, oder? Oder es gibt Kinder, die haben Mühe, an der Remi-Strasse zu stehen, am Fußgängerstreifen, und können einschätzen, langen sie mir noch über den Fußgängerstreifen rein? Wie schnell kommt das Auto, oder? Und die physikalischen Grunderfahrungen zu machen. Die Frage ist, das Monopol hat die Schule ja eigentlich ein bisschen verloren, nämlich das Monopol Kulturtechniken, ganz neu beizubringen. Schüler kommen heute in die Schule und wir trainieren sie weiter. Sie können vieles schon, nicht vollständig natürlich, nicht, aber wir trainieren sie nicht ursprünglich das Lesen meistens. Da gibt es immer Ausnahmen, das hat sich recht verändert. Und vielleicht kommen wir bei dieser Frage von der Bildungschancen und von der Chancengleichheit, vielleicht kommen wir zu anderen Schlüssen und sagen plötzlich, aha, digitale Anwendungskompetenz, nicht Reflexion, oder? Die Anwendungskompetenzen sind vielleicht schon recht vorgeschrieben. Die Wahrnehmung zwischen visueller Wahrnehmung und feinmotorischer Umsetzung ist wahnsinnig trainiert. Aber wenn ich jemandem ein stehendes Schwarz-Weiß-Bild herlege, kann er es fast nicht mehr auflösen, weil der Reiz so arm ist, oder? Und das sind so ein bisschen die Fragen, die wir müssen, in welcher Reihenfolge müssen wir was, wie stark machen? Und vielleicht kommt die Schule jetzt plötzlich einen anderen Schwerpunkt über. Das sind nämlich das Reale, das Physische und das Stillsitzen. Fraglich, aber einfach in dieser Kategorie tatsächlich stärker muss gewichten, weil dort kommen die Kinder ganz unterschiedlich daher. Und beim Digitalen vielleicht zunehmend weniger, oder? Ist eine These, ich stelle sie einfach mal so in den Raum, oder?
Wenn ich einerseits so schaue, was sind denn so die Zukunftsthemen oder Probleme, die riesigen Probleme, die eigentlich auf unsere Kinder und Jugendlichen zukommen, von Nachhaltigkeit, wir haben Themen im Bereich Umweltschutz, Energiefragen, also es sind riesige Themen, die auf Altersvorsorge und so weiter, grosse Themen, die kommen. Und da habe ich schon ein bisschen in dem Sinne eine Vision, dass ich mir überlege, was müssen wir eigentlich den Kindern, und auch das sind die Eltern auch gefragt, nicht nur die Schule, sondern auch die Eltern, den Kindern können mitgeben, damit sie für die anstehenden Probleme mitdenken und mit Lösungen ausarbeiten können. Und ich glaube, ein Punkt, den ich so wie feststelle, aufgrund von diesen Kindern, die heute in die Schule kommen, das ist so ein, ist Resilienz. Also, ich finde, das ist ganz etwas Zentrales, finde ich. Etwas können aushalten, mal etwas können dranbleiben. In dem Sinn auch Sex auf der Konfliktebene, aber auch im Sinn von auch auseinandersetzen, ein bisschen Ausdauer haben. Also, das sind Themen, die kann ich nicht mit über KI überkommen, sondern muss ich als Mensch, muss ich das üben und erfahren. Und ich denke, ohne die Resilienz, wird vieles nicht möglich sein im Unterricht. Also wenn ich mich nicht kann 10 Minuten auf etwas konzentrieren und ich habe 10 Kinder in der Klasse, in einer zweiten Primarklasse, wo die Hälfte sich nicht kann konzentrieren, dann wird es schwierig auch für die Lehrperson. Oder? Und ich glaube, das sind ganz grundlegende Kompetenzen, wo die Kinder eintrainieren müssen und das müssen sie früh eintrainieren und am liebsten schon vor dem Eintritt in den Kindergarten, das geht im Bereich Frühförderung rein, wo die Kinder auch diese Kompetenzen ein bisschen mitbringen und da sehe ich einen grossen Bedarf. Das gehört für mich auch in eine Vision rein, wie kann man Kinder im Vorschulalter schon abholen, damit sie wirklich mit guten Boden, schön bödelt, eigentlich in den Kindergarten kommen, damit wir nachher auf dem können weiter aufbauen können. Und das Zweite, glaube ich, ist wirklich Chancengerechtigkeit, finde ich, ist ein wichtiges Thema, ist auch ein Thema, das mich beschäftigt. Es ist wirklich so, und du hast das auch erwähnt, dass in der Schweiz eigentlich das Elternhaus, soziale Rahmen, Bildungsniveau, beeinflusst einfach den Schulerfolg der Schülerinnen und Schüler massiv. Und wenn man dort einen Ausgleich schaffen kann durch ein Bildungssystem, das die soziale Ungleichheit noch besser ausgleicht und auch die Durchlässigkeit, die zum Teil vorhanden ist, zum Teil aber auch nicht, weil wenn man kein Geld hat und eine Lehre macht, dann kann man nachher keine Weiterbildung gut nachmachen. Ich glaube, die Durchlässigkeit, das wäre für mich auch noch etwas, wo man müsste ausweiten müsste. Das ist für mich im Moment noch zu wenig erfüllt. Also, das wäre so eine Vision, um wirklich die Chancengerechtigkeit auch länger über die obligatorische Schulzeit aus können gewährleisten.
Aber ich glaube, da kann Technologie auch wirklich eine ganz, ganz große Rolle spielen. Ja, wenn man gesehen hat, der Fortschritt, immer wenn Technologie sich in irgendeiner Form durchgesetzt hat, wurde es dann irgendwann der Masse zugänglich. Und ich glaube, dort kann man auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten mit den entsprechenden Fortschritten, kann man dann halt wirklich dann auch gewisse Tools jedermann, jeder Person zur Verfügung stellen, auch in Ländern, die es heute gar nicht irgendwie leisten könnten oder so. Und ich glaube, da ist auch enorm viel Potenzial. Ja. Aber vielleicht noch auch ein Punkt dazu. Wenn wir von KI im Bereich Education sprechen, in erster Linie geht es immer um das Wie. Also wir sprechen darum, wie kann man dort irgendwie Wissensvermittlung unterstützen, die administrativen Prozesse unterstützen etc. Aber die viel größere Frage, die wir uns als Gesellschaft stellen müssen, ist das Was. Und du hast es auch schon angesprochen. Also was sind eigentlich die Lerninhalte der Zukunft? Ja, und das ist eher ein gesellschaftliches, politisches Thema, aber es ist absolut wichtig. Und wir brauchen halt neben Education Technology, brauchen wir halt Technology Education. Und das wird ein ganz, ganz zentrales Thema der nächsten Jahre, Jahrzehnte sein.
Super. Es ist Zeit, dass wir zu einem Schluss kommen. Die drei sind nachher sicher noch im Moment da, geht doch noch individuell auf sie zu. Die Veranstaltung von heute, wir machen einen Podcast daraus, könnt ihr im Nachhinein auch noch hören und vor allem teilen natürlich mit euren Leuten. Wenn ihr jetzt findet, da ist gescheites Zeug gesagt worden, sagt es doch weiter, gebt den Link weiter. Ihr könnt auch noch mit jedem von den drei hat's auf dem gleichen Podcast-Feed noch ein Einzugsgespräch, das wir im Vorfeld haben aufgenommen, wo wir auch noch ein bisschen individuell in die Tiefe gehen. Danke vielmals, seid ihr da gewesen. Anita, willst du zum Schluss noch etwas sagen?
Ja, vielleicht an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für die angeregte Diskussion und auch die Visionen, die wir jetzt da so ein bisschen ausgelegt haben. Sehr spannend. Ich glaube, es wird einiges passieren in der nächsten Zeit. Also einfach nochmal ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen und euch, dass ihr gekommen seid. Danke vielmals. Schönen Abend.
Das war «Algorithmus im Klassenzimmer». Eine Miniserie im Rahmen von «Polit-Talk Digitales Zürich», produziert für Podcast Schmiede. Hinter dem «Polit-Talk Digitales Zürich» steht das Kooperationsnetzwerk E-Zürich unter der Schirmherrschaft von Stadt und Kanton Zürich.